Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Podcast, wo sich alles um das Thema Hochsensibilität dreht. Ich bin Christine Kluck und ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Anhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge und heute ist bei mir zu Gast Thomas Steffen. Er ist der ehemalige Kantonsarzt der Stadt Basel und wir unterhalten uns über das Thema Hochsensibilität. Und das finde ich deshalb so spannend, weil er aus dieser ärztlichen Sicht oder der Gesundheitssicht mal so ein bisschen einen Blick auf dieses Thema wirft. Und ich stelle zum Beispiel die Frage, was wäre in seiner Arbeit früher anders gewesen, wenn er damals bereits gewusst hätte, dass es Dinge wie Hochsensibilität oder verschiedene Neurodivergenzen gibt. Wir sprechen unter anderem außerdem über das Thema Mobbing, über das Label, was Ärzte gerne vergeben. Wir sprechen über Missverständnisse, die unter den verschiedenen Persönlichkeitstypen auftreten können. Und wir reißen auch ganz kurz mal das Thema Sucht bzw. Drogen an. Es gibt also wirklich spannende Dinge zu erfahren. Hör gerne rein und lass mich am Ende deine Meinung dazu wissen. Und lass Thomas auch gerne deine individuellen Fragen zukommen. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit unserem Interview. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast heute dabei zu haben. Im Vorgespräch haben wir gerade festgestellt, dass wir uns bereits über 12 Jahre kennen. Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Christine, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Wie ist denn das Wetter in Basel?
Ja, gestern war es wunderschön. Im Moment ist es ein bisschen nahe am Eisregen, also nicht wirklich schön. Ich musste da richtig am Licht basteln, weil das Tageslicht ist relativ düster.
Okay, dann zieht sich die Wolke bis hier nach Leipzig, weil bei uns...
Ja, es ist scheinbar so.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, bei euch scheint die Sonne, dann hätten wir ein bisschen Sonne hier mit reinholen können.
Ja, ist oft in Basel so, ist der sonnigste Kanton der Schweiz, nicht das Tessin, sondern Basel. Aber heute haben wir Pech.
Was wir gerade machen, ist Smalltalk und eigentlich mögen hochsensible Menschen Smalltalk gar nicht. Aber mich hat wirklich interessiert, wie das Wetter ist. Hast du den Test gemacht, ob du hochsensibel bist?
Selber? Ja, das habe ich natürlich. Als ich schon früher von deinen Aktivitäten hörte, habe mich auch ein bisschen dabei entdeckt, dass ich es fast gerne ein wenig gewesen wäre, was so ein bisschen zeigt, dass ich vermutlich nicht wirklich ganz drin bin, weil die Last, die so etwas haben kann, ich vermutlich nicht ganz erfasse als jemand, der es nicht ist. Bei mir ist rausgekommen, so auf der Empathie-Seite, sich in andere Reihen versetzen, da relativ hohe Werte, aber auf der Empfindlichkeitsseite im Sinn von, dass ich jetzt mit Lärm, mit vielen Eindrücken schlecht umgehen könnte oder mich mehr belasten, um es so zu sagen, das ist bei mir eher unterdurchschnittlich. Ich habe dann meine Frau gefragt und sie hat sehr trocken gesagt, nein, hochsensibel bist du nicht.
Da kam nochmal die Bestätigung von außen.
Genau.
Als wir uns im Voraus mal darüber unterhalten haben, hast du gesagt, dass du sehr überrascht warst, dass ich mich mit dieser Hochsensibilität gezeigt habe. Wir haben uns ja kennengelernt in einem professionellen, beruflichen Kontext. Ich bin zu euch nach Basel gekommen, habe euch zum Thema damals noch Stimme hauptsächlich gecoacht. Wir sind in Kontakt geblieben, einfach über LinkedIn. Ich habe gesehen, was du machst. Du bist ja mittlerweile selber nicht mehr als Kantonsarzt tätig, oder? Was machst du im Moment jetzt gerade? Was ist deine Aufgabe oder deine Leidenschaft?
Ja, genau. Meine Leidenschaft ist im Moment neben vielen anderen Patientensicherheit. Ich setze mich dort in der Patientensicherheit Schweiz ein. Und Public Health Schweiz, das ist die öffentliche Gesundheit, die bevölkerungsbezogene Gesundheit, wo ich Präsident sein darf von Public Health Schweiz.
Also bist du praktisch wirklich der Experte für die Fragen, die ich nämlich im Kopf habe. Aber nochmal zurück, wieso hat dich das so überrascht, dass ich mich mit Hochsensibilität zeige oder sage, ich bin hochsensibel?
Ja, wenn ich es ganz salopp sagen will, Du warst für mich jemand, auch als Gesprächspartner, enorm spannend, enorm interessant. Wenn ich vermutlich Label verteilt hätte in mir innerlich, so, wie man das so macht, hätte ich eher gedacht, ja, eher jemand Extrovertiertes, der jetzt mit vielen Eindrücken relativ problemlos umgehen kann.
Wahnsinn. Okay, das zeigt, wie gut ich meine Rolle eigentlich gelernt habe.
Ja, extrem. Also ich lag völlig falsch.
Das ist ja bei Hochsensiblen ganz oft so, dass sie bestimmte Masken aufsetzen, weil sie eben in der Kindheit oder Jugend auch gelernt haben, dass diese hohe Emotionalität oder dieses so viel Fühlen, dass es immer irgendwie unpassend ist, dass es immer zu viel ist, zu anstrengend, hab dich doch nicht so, jetzt dramatisierst du wieder alles. Also ich kenne das selber auch aus meinem Umfeld. Und wir tendieren eben sehr dazu, die Dinge zu maskieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr schwer, wenn man das gut kann, uns zu durchschauen und zu erkennen. Das ist auch das, was ich ganz oft rückgemeldet kriege, dass es heißt so, jede fünfte Person etwa ist ja hochsensibel. Und die hochsensiblen Menschen sagen dann immer, ja, aber wo sind denn die anderen? Ich sehe die ja gar nicht. So, dieses Maskieren, kennst du das auch von dir?
Ja, ich denke, das ist natürlich ein wenig Alltag fast in solchen Situationen. Ich kenne das von mir jetzt eben nicht vom Hochsensiblen her. Ich kenne es persönlich von der Legasthenie, also ich bin Legastheniker. Und wenn man mich vermutlich vor 30 Jahren gefragt hätte, hätte ich das jetzt nicht so locker gesagt. In der Zwischenzeit hat sich auch gesellschaftlich sehr viel getan. Wir werden es vermutlich auch bei unserem Thema heute noch über das haben. Aber man versucht eigentlich, oder ich habe ein halbes Leben lang versucht, so zu tun, als sei ich das nicht. Und habe wirklich einen eigenen Prozess gebraucht, zu verstehen, was ist das überhaupt? Trotzdem, dass ich als Jugendlicher in Therapie war, und was hat das für Vor- und Nachteile für mich? Und habe heute eigentlich, denke ich, eine sehr unverkrampfte Beziehung zu meiner Legasthenie. Ich weiß gar nicht, ob ich sie aufgeben möchte. Also von dort hat sich da sehr viel getan, von einer Geschichte, wie bringt man das aus dem Leben weg, zu einer, aha, das ist ein Teil von mir und macht mich aus.
Meinst du, das hat auch was mit dem Alter zu tun? Oder hast du eher das Gefühl, dass du, weil du es schon angesprochen hast, die Gesellschaft dir praktisch mehr erlaubt hat, dann irgendwie das zu zeigen, dass du anders bist?
Ich denke sicher beides. Also Alter, ich bin da persönlich immer ein bisschen unsicher. Was ist jetzt beginnende? Ein bisschen hofft man ja immer, man wird ein bisschen weiser im Alter. Ich weiß es manchmal nicht, ob man weiser wird oder ob man resigniert. Das ist vermutlich so ein bisschen eine Mischung. Aber ich denke, es ist tatsächlich eine Mischung. Also man hat einen größeren Rucksack, man muss sich nicht oder man hat nicht das Gefühl, man müsse sich jetzt an jeder Stelle beweisen. Man kann Dinge loslassen. Aber in der Gesellschaft hat sich da natürlich auch sehr viel getan. Ich komme noch so aus der Generation, da wurden Fehler rot angestrichen und die Grundschullehrerin hatte drei Stempel mit einem traurigen Gesicht, einem neutralen Gesicht und einem lustigen Gesicht. Und ich bekam immer das traurige Gesicht reingestempelt, weil ich einfach sehr viele Fehler machte. Und auf der anderen Seite, das geht bis zur Patientensicherheit. Ich habe eine sehr ernsthafte Haltung zu Fehlern, weil man daraus sehr viel lernen kann. Und sie gerade im Kontext von der Medizin natürlich enorm wichtig sind, dass wir die möglichst reduzieren. Aber auch einen kreativen Umgang. Man lernt aus Fehlern enorm viel.
Ja. Und rückblickend auf deine Arbeit als Arzt bezogen. Wir hatten im Vorgespräch das Thema, dass du die These, sage ich mal, oder die Aussage aufgebracht hast,
Du stellst dir selber die Frage, was wäre gewesen, wenn du früher schon mehr darüber gewusst hättest, dass es zum Beispiel Hochsensibilität gibt oder dass es diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen oder Eigenschaften gibt. Was denkst du rückblickend, wie hätte das vielleicht deine Arbeit sogar verändert?
Ich denke, es ist hilfreich, wenn man klare Bilder hat, die man gut vermitteln kann, die auch die Leute darum herum haben oder ähnlich haben, über die man reden kann. Ich denke oft zurück, natürlich, du kannst die Geschichte der Hochsensibilität verschrieben schreiben. Du kannst sagen, das hat in den 90er Jahren mit einer sehr begabten Psychologin begonnen. Du kannst aber auch sagen, Jung hat vor über 100 Jahren schon beschrieben, dass es besonders sensible Menschen gibt, ohne dem ein klares Label zu geben. Ich denke, je besser wir das sehen, je einfacher ist es. Also ich denke, oft in Berufssituationen, auch wenn man beispielsweise in der vorgesetzten Rolle ist, zu erfassen, wo steht das Gehirn gegenüber, welche Belastungen hat es, welche Eigenheiten hat es, wie reagiere ich in dieser Geschichte mit einem anderen Rucksack und was passiert, wenn wir aufeinandertreffen. Das ist natürlich eine eigene Entwicklung, aber vielleicht, das ist wieder dein Punkt, mit dem Drumherum, je besser, je mehr wir in einer Welt sind, die auch offen ist, solche Dinge eben von einer Vogelperspektive anzuschauen und daraus zu lernen, je eher gehen wir miteinander gut um. Also ich, ja, es gibt etliche Momente in meinem Berufsleben, die würde ich heute nochmal anders machen, ob besser dann oder ich würde sicher wieder neue Fehler machen, das gehört.
Ja, na, das bleibt ja oft nicht aus. Also wie du schon sagtest, durch die Fehler lernen wir eigentlich erst so richtig. Hast du vielleicht eine konkrete Situation so als Beispiel von deiner früheren Arbeit, wo du sagst, wenn du das schon gewusst hättest, dann hättest du das und das vielleicht anders gemacht? Oder ist das schwierig, das jetzt an so einem konkreten Fall festzumachen?
Ja, bei mir fallen mir so zwei Themen ein. Das eine sind Umgang mit Konflikten, weil ich dort auch mit verschiedensten Kursen, die ich dann gemacht habe, wie lernen musste, es gibt wirklich Techniken, wie man Konflikte auflösen kann. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. So aus diesen Positionsgeschichten rauszukommen in eine bedürfnisorientierte Geschichte. Andere Erfahrung, wenn man unser Thema nimmt, Hochsensibilität, wenn man Menschen hat, wo man das Bild hat, ist auch wieder die Frage der Sprache, ob man darüber redet, dass möglicherweise eben hier eine besondere Sensibilität vorliegt, dem eine Sprache geben, das wäre ein Tipp heute an mich, wenn ich in einer Zeitmaschine wäre, und Räume schaffen, dass das möglichst eben bessere Arbeitsbedingungen in solchen Situationen sind. Also von dort her ist es auch wieder Verständnis und Raum schaffen, dass das Anderssein, ob das jetzt hochsensibel ist, ob das Legasthenie ist, dass das eben auch die richtige Arbeitsbedingung hat.
Denkst du, also es macht Sinn, wenn jemand selbst hochsensibel ist, dass er das dann einem Arzt auch oder einer Ärztin sofort mitteilt im ersten Gespräch?
Ich denke, alles, was man am Punkt ist, wo man das mitteilen kann und da auch einen Sinn spürt, das würde ich unbedingt machen, das hilft. Das hilft beim Einordnen. Es ist natürlich auch immer die Erwartung an den Arzt, an andere Therapeuten, dass sie da ja auch ihre eigenen Projektionen kennen. Das kann ja von was soll jetzt das und wird es jetzt kompliziert, bis zu aha, da muss ich besonders darauf schauen, das könnte sich so entwickeln, da müssen wir darüber reden und austauschen, was heißt das jetzt für diese Situation. Aber im Prinzip hilfreich und auch sicher die Erwartung an jemand therapeutisch tätigen, dass er das gut einordnen kann. Ob das dann immer stattfindet, das wird wohl nicht der Fall sein.
Also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass viele damit gar nichts anfangen können.
Ja.
Dass manche auch damit gar nicht umgehen können. Also dass da sofort eine Anspannung da ist, wenn ich das geäußert habe. Und ich habe lange gebraucht, um wirklich Ärzte zu finden. Ich habe jetzt einen guten Zahnarzt, ich habe einen guten Hausarzt und ich habe eine gute Frauenärztin gefunden, die wenigstens ein Bewusstsein dafür haben. Und ich hatte letztens einen Termin bei meiner Frauenärztin und wir behandeln gerade meine Wechseljahre. Da wird es auch nochmal einen Podcast speziell dazu geben, Hochsensibilität und Wechseljahre. Und sie hat ganz klar gesagt, dass bei mir die Medikamente auch ganz anders wirken als beim Durchschnitt und dass wir deswegen auch wirklich in ganz kleinen Schritten immer wieder ausprobieren müssen, dass ich auf meinen Körper hören soll und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Fakt mit dem, dass die Medikamente auch bei uns ganz anders wirken, dass wir ein viel höheres Schmerzempfinden zum Beispiel auch haben, dass wir oder ich auf jeden Fall so eine Art kleiner Hypochonder bin, weil ich sofort Veränderungen in meinem Körper merke und immer denke, boah, ist es jetzt was, wo ich hinterher sein muss oder ist es einfach nur normal oder so? Also das ist so eine Herausforderung, die mich auch oft davor gescheut hat, zum Arzt zu gehen, weil ich als Jugendliche auch die Erfahrung gemacht habe, die haben dann gefragt, was machen Sie? Ach, Sie studieren, ach, Sie arbeiten nebenbei, Sie haben einfach viel Stress, machen Sie mal ein bisschen ruhiger. Das war was, was ich sehr viel gehört habe, was ich auch so zurückgemeldet bekomme von anderen hochsensiblen Menschen. Und dann auch noch zum Arzt oder der Ärztin zu gehen und zu sagen, ich bin hochsensibel, ich funktioniere anders. Ich glaube, dass das vielen ganz, ganz schwer fällt, sich da überhaupt zu öffnen. Und da sind wir wieder beim Thema Vorteile und Nachteile dessen, dass ich das sage. Und kommt auch zu der spannenden Frage, was macht dieses Label dann? Also werde ich schlechter behandelt? Werde ich wieder als Drama-Queen dargestellt? Oder wird gesagt, hey, das Thema kenne ich, da müssen wir besonders vorsichtig umgehen. Hast du da Gedanken dazu?
Ja, es ist mir, das ist vielleicht noch ein Nebengedanke, aber es ist mir gerade in den Sinn gekommen, vielleicht hilft es, wenn du jetzt eher einen Arzt oder Ärztin hast, die du nicht kennst, vielleicht hilft es, das in kleineren Portionen rüberzubringen. Also oft ist auch die Person, die jetzt zu dem Thema wenig Zugang hat, du hast das Bild des Zahnarztes gebraucht, das ist ein sehr dankbares. Wenn er aber weiß, das ist jetzt jemand, der eher in seiner Welt empfindlich reagiert, dann ist das für ihn sicher hilfreich. Vielleicht will er nicht die ganze Theorie, vielleicht will er nicht das ganz große Bild, vielleicht kann er mit dem noch nichts anfangen. Möglicherweise ist es ein bisschen beim einen oder anderen ein schrittweiser Prozess des Kennenlernens. Und das, denke ich, kann hilfreich sein. Du hast die Label angesprochen. Ja, ich denke, das ist das, was ich ganz am Anfang bei mir beobachtet habe. Also fast ein wenig, und das habe ich dann so auch ein bisschen hinterfragt, fast ein wenig Enttäuschung, dass ich jetzt im Test keine größeren Zeichen von Hochsensibilität habe. Und ich dachte, was ist jetzt das? Woher kommt dieser Gedanke, dieses Gefühl? Und das, mir hat es weggezeigt, okay, dann ist das im Moment schon fast ein bisschen hip. Wenn man das ist, im Sinn, nicht für den, der das wirklich hat, aber für die Umwelt darum herum. Und das haben wir natürlich immer wieder bei solchen, gerade neu in den Vordergrund, ich nenne es jetzt mal so, kommenden Beobachtungen, die wir ernster nehmen sollen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor 3-4 Jahren sehr zu Recht, und das ist ein sehr gutes, wichtiges Thema, im beruflichen Umfeld das Thema Wertschätzung. Man sollte mehr wertschätzen. Aber wir haben da Intensivkurse gemacht, das hat sehr viel gebracht. Aber es wurde auch so ein bisschen beliebig. Also das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu sein, war auf einmal anstelle des ebenfalls in einer gewissen Zeit als Modewort kursierenden Mobbings. Mobbing ist etwas ja sehr Einschneidendes, etwas, was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Und ich habe immer ein bisschen darunter gelitten, wenn man es banalisiert. Also nicht jede Anweisung der Chefin ist einfach schon Mobbing, weil sie mir nicht gefällt. Sondern Mobbing ist wirklich auch ein, je nachdem, soziales Phänomen, was große Aufmerksamkeit braucht, klare Reaktion. Da leide ich dann manchmal, wenn es so in das Beliebige rutscht und so in die Verallgemeinerung. Aber ich glaube, das kann man nicht verhindern. Das ist der Preis, den man zahlt, dass das Thema eben auch mehr zum Thema wird. Und das will man ja.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so etwa ein, zwei Jahre, glaube ich, ist das etwa her, da gab es so diesen richtigen Hype von Hochsensibilität. Und jeder war das plötzlich, nur weil mal irgendwie er was besonders intensiv wahrgenommen hat. So, ich bin hochsensibel. Und es war richtig.
Genau. Das ist nicht hilfreich, aber ist halt ein Phänomen. Ja.
Und deswegen kann ich es auch total verstehen, dass manche Menschen dann schon mit den Augen rollen, wenn ich mit dem Thema komme. Ja. Ist absolut nachvollziehbar. Wem es aber schadet, sind, ist eben bei den Menschen, die es wirklich betrifft, denn die haben halt einfach in dieser lauten und schnellen Welt eine ständige Überreizung. Und es ist einfach in der Arbeitswelt, ich habe ja mit dem Alexander Kasper drüber gesprochen, was bei hochsensiblen Menschen auch im Arbeitsumfeld anders sein sollte, damit sie gut funktionieren können. Denn es ist ja ein Fakt, dass hochsensible Menschen auch viele Potenziale haben, die normalsensible Menschen nicht so ausgeprägt haben. Aber dass das dann auch richtig zum Tragen kommen kann, hängt natürlich davon ab, dass wir uns auch in der Umgebung wohlfühlen, dass wir die nötige Zeit zur Regeneration haben und so weiter. Und dann im Arbeitsumfeld zu sagen, ich bin hochsensibel, ich müsste öfter mal Homeoffice machen oder brauche eine Pause, kann natürlich ganz schnell dazu führen, dass du ein Sonderling bist und dann ausgegrenzt wirst. Mhm. Und du sagtest ja auch im Vorgespräch, mit diesem Label besteht eben die Gefahr, dass man dann in eine Schublade gesteckt wird, wo man dann nicht wieder rauskommt. Wenn ich den Aufkleber auf der Stirn hat dann, ne?
Das ist sicher die Sorge und die ist sicher nicht unberechtigt. Und die haben wir in solchen Situationen immer. Also heißt das, dass jemand sagt, er sei hochsensibel, wie du sagst, ich habe dann einfach doppelt so viele Betreuungsprobleme als Vorgesetzter. Oder einer sagt, er sei Legastheniker, bringt der keinen geraden Satz zusammen. Also all diese Bilder, die können heikel sein. Und eigentlich müssten wir da mehr in eine Sicht reinkommen, auch in der Medizin, dass wir wirklich jeden in seiner ganzen Komplexität eben versuchen, einigermaßen zu erfassen und für ihn gute Bedingungen zu schaffen. Also das haben wir ja so mit der personalisierten Medizin. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Also wobei wir zum Teil wirklich noch sehr am Anfang sind. Du hast es angesprochen mit den Medikamenten. Das fängt ja in der Medizin an mit dreimal täglich eine Tablette, unabhängig, ob du jetzt ein 150 Kilo Mann vor dir hast oder eine Frau von 50 Kilo oder umgekehrt, wie auch immer. Aber da ist noch ein langer Weg, also dass wir sehen, okay, Hochsensibilität, das hat diese und diese Vorteile, die wir mitbekommen. Es braucht aber auch diese und diese Maßnahmen, dass sich jemand wohlfühlt in diesem Setting. Also von dort her, ja, es ist immer, glaube ich, in einer sehr enger Beziehung zur gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn wir uns fragen würden, was wäre passiert, wenn schon vor 100 Jahren jung Hochsensibilität beschrieben hätte? Vermutlich gar nichts, weil die Gesellschaft gar nicht an dem Punkt war, das so aufzunehmen.
Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen recherchiert, so was gibt es für Studien, was gibt es für Ansätze und so weiter. Und da ist herausgekommen, dass es wohl schon vor ganz vielen Jahren Studien gab zu einer hohen Sensibilität, das aber halt nicht so genannt wurde.
Ja.
Und da wurde sogar unterschieden zwischen Tieren, zwischen Erwachsenen und Kindern. Und das Spannende ist ja, dass es im Tierreich diese hochsensiblen Tiere, die so etwa diese 20% ausmachen, die sorgen ja dafür, dass die Rasse überlebt. Ne? Die checken ja die ganze Zeit das Umfeld, ob irgendwo Gefahren drohen und sagen dann, hey, wir müssen schnell weg oder wir müssen handeln und reagieren. Und diese was im Tierreich eben überlebensnotwendig war und früher ja auch am Anfang der Menschheit, ne, ist ja heute eher hinderlich. Weil wir befinden, also wir hier in Deutschland befinden uns in einem relativ sicheren Umfeld. In Basel ist es wahrscheinlich noch sicherer als hier in Deutschland im Moment. Und diese ständige Überreizung auch durch Bildschirme, durch äußere Eindrücke, durch Handys, Dauererreichbarkeit und so weiter, das ist was, also wo ich nicht weiß, ob man das aus ärztlicher Sicht oder gesundheitlicher Sicht irgendwie wirklich in Programmen angehen kann oder ob diese hochsensiblen Menschen, diese Masse einfach zu klein ist. Obwohl man könnte ja dann Autismus wieder mit reinnehmen. Es überschneidet sich ja alles. Es ist ja nicht nur diese hohe Sensitivität, sondern es hängt ja oft noch viel mehr dran.
Nein, ich denke, der Schlüssel ist wirklich ein gesellschaftlich, wie auch jeder für sich, achtbarer Umgang mit unseren Besonderheiten, sage ich es jetzt mal. Also letztlich werden wir immer einen Teil der Bevölkerung haben, der nicht im Mainstream ist. Du hast vorher Tier- und Menschenreich angesprochen. Ich habe kürzlich noch etwas aus dem Pflanzenreich gelesen, auch ein Versuch der Darstellung. Und dort wurde geschrieben, ja, man kann sich hochsensibel wie eine Orchidee vorstellen und die anderen Tromomen sind dann eher Löwenzahn. Löwenzahn wächst immer und ist sehr robust und äußere Einflüsse machen ihm sehr wenig, ist aber vielleicht eben von der Ausprägung auch nicht so besonders wie eine Orchidee. Also von dort her, ich glaube, wir sind alle, glaube ich, bunte Mosaike, die an Stellen wie jetzt hier Hochsensibilität eben Besonderheiten haben, wo wir nicht im großen Mainstream sind. Und wir müssen noch mehr auch als Gesellschaft lernen, mit dem gut umzugehen, dass wir einfach alle ein eigener Mix sind und dass Ausprägungen hat, die man erkennen kann, wo man dann etwas machen kann, wie jetzt zum Beispiel Hochsensibilität. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, aber ist halt auch ein gesellschaftlicher Prozess. Also das zu erkennen, dass es eben ein Mehrwert ist, wenn wir hier achtsamer, besser umgehen mit der Vielfalt, die wir alle darstellen.
Du kommst ja auch so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich, oder? So mit Studien und so hast du dich bestimmt auch viel beschäftigt. So jetzt einfach mal, was hast du für eine Einstellung zu Studien? Wie viel Wert gibst du den Ergebnissen? Also sind die wirklich aussagekräftig? Oder ich habe immer dieses Beispiel, was wir in der Schule hatten, da hieß es immer so der Durchschnitt. Also wenn die Hälfte in der Klasse eine 5 schreibt und die andere Hälfte eine 1, ist der Durchschnitt 3. Und wenn alle eine 3 schreiben, ist der Durchschnitt auch eine 3. Aber es sind ja zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Ich selber habe ja auch Wissenschaft studiert. Also ich kenne mich auch ein bisschen aus mit Studien. Was ist deine persönliche Meinung? Wie aussagekräftig sind solche Studien überhaupt, die im Moment auch immer mehr hervorkommen?
Ja, es ist ja im Moment auch sehr hip, dass man so wissenschaftlich popularisiert und damit große Headlines macht, auch in den Medien. Es wird, glaube ich, viel zu wenig genau hingeschaut, was hat jetzt diese Studie genau gemacht. Also ist es genau dein Beispiel? Ist es jetzt der Mittelwert von zwei Extremen oder haben wir eine Normalverteilung, also das, was wir klassisch bei vielen biologischen Prozessen haben und wir reden jetzt einfach über die äußeren Ausprägungen, dann heißt das etwas anderes. Auf wen bezieht sich's? Wen hat man getestet? Und von dort her, ja, ich bin durchaus ein großer Fan von Studien. Ich bin aber auch ein großer Fan, dass man, und das will ja eigentlich gute Wissenschaft, dass man kritisch hinschaut und sich überlegt, was ist jetzt genau von dem zu transformieren in die Praxis? Weil das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ich kann viele, gerade psychologische Studien werden mit Studentin gemacht zwischen 20 und 25. Das ist zum Beispiel ein Riesen-Bias, wenn wir uns selber an diese Zeit erinnern. Das ist eine besondere Zeit und das hat dann vielleicht auf, was sage ich jetzt, meine Lebensgestaltung nicht mehr so wahnsinnig viel Aussagekraft. Und das wird zu wenig gesehen. Und man sieht, das will ja eigentlich die Wissenschaft gar nicht. Sie will gar nicht absolute Aussagen machen. Aber in den Medien oder im Mainstream der Kommunikation werden dann oft daraus Fakten, und das sind es oft gar nicht.
Okay, also immer kritisch hinterfragen ist so ein bisschen dein Tipp. Ja. Du hattest ja auch mal vom sogenannten Herdplattenphänomen gesprochen. Willst du das nochmal kurz erklären? Was ist das?
Worum geht's? Ja, spannend. Da? Es gibt, wir wissen, Menschen empfinden objektivierbar von der Stärke Schmerzen sehr unterschiedlich. Also man kann eine Heizplatte nehmen und man kann jetzt mal ganz banal schauen, ab welchem Grad ziehen im Durchschnitt die Männer weg. Auch das wird sich wieder normal verteilen. Es wird Männer geben, die werden schon die Hand nicht hinhalten. Und es wird Frauen geben, die halten so lang, bis sie fast Verletzungen haben. Aber im Schnitt, und da sind wir wieder bei dem Mittelwert, kann man dort feststellen, Männer bleiben länger auf der heißen Platte. Und man kann auch länger heizen.
Wow.
Jetzt wird es aber schwierig. Was heißt das jetzt genau? Man kann das biologisch anschauen und kann sagen, ja, möglicherweise sind die ganzen Rezeptoren, die Gehirnverarbeitung ist anders zwischen den beiden Geschlechtern. Man kann sagen, das ist möglicherweise aus der Kindheit erlernt. Den Männern hat man gesagt, das hältst du aus und. Es gibt verschiedenste Erklärungsansätze. Was bleibt? Man sieht dabei, glaube ich, sehr gut, wir empfinden Schmerzen unterschiedlich stark, auch wenn man den gleichen Schmerzreiz setzt. Und das nützt alles nichts, dass wir sagen, jemand anderes spürt das anders. Da versucht man ja heute mit Scales auch enger eine Beziehung zum Beispiel zum Patienten zu haben, dass man eben auch die Schmerzmedikation so einsetzt, dass es für ihn eben das Resultat hat, im Sinne Schmerzfreiheit, das man sich wünscht. Aber ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, ja, wir empfinden vermutlich alles anders. Wir können das schlecht wirklich ergründen. Ich weiß nicht, ob dein Grün meine Rot ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, das Bild siehst du in den gleichen Farben wie ich hinter dir. Aber ob das so ist, werden wir vermutlich nie beweisen können.
Das ist total spannend, weil ich habe letzte Woche so ein kurzes TikTok-Video gemacht. Ja. Da ging es um Wechseljahre und Hochsensibilität. Und da haben einige kommentiert, dass zum Beispiel bei ihnen Schmerzmittel ganz anders wirken.
Ja, ist so.
Und ich habe auch das Gefühl, so durch diese hohe Sensitivität brauche ich irgendwie mehr Schmerzmittel, dass der Schmerz weg ist, als der Durchschnitt. So.
Ja.
Ne? Aber es findet keinerlei Beachtung, wenn ich beim Arzt bin zum Beispiel.
Das ist,
oder bei einer OP oder irgendwie, da ist das ja noch essentieller dann.
Das ist erschreckend, wobei bei der OP, da wird noch am meisten gerechnet. Beim Arzt eben die Schmerztablette für den Mann wie für die Frau ist die gleiche.
Ja.
Das verdünnt sich ja schon ganz anders. Also im Schnitt gibt es aber viel mehr Medikamentenüberdosierung bei der Frau. Das wundert überhaupt nicht. Das liegt an an der gleichen Dosis bei völlig unterschiedlichen Gewichten im Durchschnitt. Das ist ein Punkt. Und der andere, ja, ich habe das privat auch. Ich ärgere mich jedes Mal darüber. Ich habe zum Glück selten Kopfschmerzen. Wenn ich doch mal habe und eine Tablette nehme, dann schlucke ich die und in diesem Moment habe ich gewöhnlich kein Kopfweh mehr.
In dem Moment, wo du siehst,
das ist medizinischer Quatsch, aber ist vermutlich irgendwie aus der Kindheit erlernt. Ich hatte dort viel Kopfweh, habe dann diese Tabletten bekommen, habe die Erfahrung gemacht, ich hätte kein Kopfweh mehr. Und das wirkt nach. Ich finde es immer ein erstaunliches Beispiel, das mich auch ein bisschen ärgert. Ich kann mir eben selber keine Placebos geben, das merke ich. Aber im Prinzip ist ein voller Placebo-Effekt. Die Schmerztablette kann noch gar nicht wirken, aber hat volle Wirkung.
Da kann man ja deiner Frau mal den Tipp geben, dass sie mal
das Zeug austauscht.
Bonbons austauscht, genau. Ach krass, das ist ja interessant.
Ich nütze es dann, weil ich war ja als Kantonsarzt sehr mit Corona beschäftigt, mit der Pandemie. Und das macht ja mit einem auch etwas persönlich, zum Glück. Und ich hab das nie den Medien gesagt, das hätte irgendwie eine komische Schlagzeile gegeben. Ich habe eine Zeit lang Vitamintabletten genommen, wohl wissend, dass das überhaupt nichts bringt. Aber meiner Psyche hat es gut getan.
Ja.
Einfach irgendetwas zu machen. Und ich wusste, das ist jetzt irrational, aber schadet nicht. Und das machte ich einmal täglich und dann hatte ich mein Ritual und fühlte mich besser und habe weiter ganz sachlich gearbeitet.
Ja, also so kleine Routinen helfen mir auch total. Also gerade was ich auch gemerkt habe und was es ja auch bei Menschen gibt, die eben so schnell Panikattacken bekommen, gibt es ja diese, weiß nicht, nennt man das Skills, dass man zum Beispiel ein ganz saures Bonbon isst oder irgendwie ganz kaltes Wasser oder den Kopf in Eiswürfel reinhalten oder so, dass man einfach aus dieser Panik oder diesem Schmerz irgendwie mal kurz rauskommt. Hast du da eine Erklärung dafür, wie das funktioniert?
Ja, es kann natürlich zum Teil auch in Richtung Coping gehen. Ich habe einen Kollegen, der Psychiater ist, und mir ist aufgefallen, wenn man mit ihm im Restaurant ist, nimmt er immer Zahnstocher und stochert sich im Mund herum. Und irgendwann habe ich dann doch den Mut gehabt zu fragen, was ist denn das? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das ist schiefgegangen beim Aufhören mit Rauchen. Ich habe als Ersatzhandlung die Zahnstocher genommen. Er rauche seit 30 Jahren nicht mehr, aber von den Zahnstochern sei er nie losgekommen. Also das kann sich schon einbrennen, solches Verhalten.
Das ist
Wir sind Gewohnheitswesen und gerade wenn wir das so ein bisschen als Schutzfaktor erlebt haben, das uns helfen kann, dann ist das vielleicht die Brücke, ist auch eine sehr harmlose Brücke. Also im schlimmsten Fall fragt mal jemand, warum brauchst du so viel Zahnstocher?
Gut, da sind wir ja bei den harmlosen Dingen. Das ist ganz spannend, denn jetzt kann ich die Überleitung gut zu einer Frage bringen, die mich noch besonders interessiert. Ich meine, so ein Zahnstocher oder Zuckerbonbons oder irgendwie da als Ersatzhandlung sind ganz gut, aber wie sieht's denn aus, wenn jetzt jemand anfängt, sich selbst zu medikamentieren, kann man das so sagen? Also ich weiß zum Beispiel, dass manche ADHS-Menschen Cannabis für sich nutzen, um eben ein bisschen Ruhe in ihr Leben zu bringen. Wie ist deine Einstellung zu so Selbstmedikation?
Ja, das ist etwas, was wir aus dem Suchtbereich eigentlich seit vielen Jahren immer wieder beobachten. Also Menschen, vor allem dann auch Menschen mit zum Teil schweren psychischen Problemen, die Suchtmittel, oft dann auch schwere Suchtmittel wie Heroin, wie heute Fentanyl, all diese Diskussionen brauchen, um diese enorme Belastung, die sie spüren, eigentlich, ich nenne es jetzt mal, abzutöten oder zu dämpfen. Und der Begriff ist wirklich Selbstmedikation im Sinne, irgendwo eine Entlastung suchen. Die Empfehlung ist natürlich immer nicht, diesen Weg zu gehen, weil sehr viele suchterzeugende Substanzen werden dann einfach zum Hauptproblem. Sie dämpfen zwar das zugrunde liegende Problem, aber sie haben eine sehr gefährliche Eigendynamik. Und von dort her ist man nicht wirklich damit an der Ursache dran und sollte nicht diesen Weg gehen. Der ist wirklich gefährlich im Sinne, dass man schnell zwar einen Effekt hat, die meisten Suchtmittel haben einen recht raschen, dämpfenden, beruhigenden, manchmal sogar euphorisierenden Teil, aber das wird leider zur Falle.
Ich finde die Idee so, oder die Frage interessiert mich, ob eben hochsensible Menschen dazu tendieren, schneller zu Suchtmitteln zu greifen, zum Beispiel sich mit Alkohol ein bisschen Mut anzutrinken oder irgendwelche anderen Substanzen zu nutzen, um diese Emotionalität irgendwie wegzukriegen, um sich Dinge zu trauen, um besser maskieren zu können. Und andererseits weiß ich aber auch, dass bei hochsensiblen Menschen die Tendenz besteht, solche Dinge schlecht zu vertragen. Also ich weiß, wenn ich eine Praline esse, wo Schnaps drin ist, das merke ich sofort, wo meine Mutter dann ganz oft gesagt hat, das kannst du noch gar nicht merken. Und ich denke mir, ich merke es aber so. Ne? Ja. Und gerade mit Cannabis oder Alkohol oder stärkeren Suchtmitteln ist es ja die Frage, vertragen das hochsensible Menschen überhaupt? Also ich habe keine Antworten drauf. Das sind so Dinge, die ich im Kopf habe, die ich auch in späteren Interviews mit anderen Menschen noch so ein bisschen ansprechen möchte. Und du beschäftigst dich ja speziell mit dem Thema Sucht auch, oder? Du hast doch da.
Ja, genau. Ich habe mich immer wieder, ich war mehrere Jahre in der Suchtforschung selber tätig. Das hat mich immer sehr beschäftigt. Also ja. Sucht, ich denke oft dort, wo Phänomene, sei das jetzt durch psychische Erkrankungen, sei es durch Eigenheiten, so wie wir jeweils zusammengepuzzelt sind, wo sie eben stark belastet werden können, Suchtmittel tatsächlich eben eine vermeintliche Lösung beim Einzelnen sein, die dann eine Eigendynamik ins Negative bekommt. Ja, ich glaube, dein Punkt, dass ich glaube, es könnte beides geben. Ich kenne jetzt keine Studien, da wären wir wieder bei den Studien. Wäre sehr spannend. Es kann aber auch dazu führen, dass man eben sensibel schon sehr früh auf mögliche Nebenwirkungen ist und dass er eher dann zum Schutzfaktor wird. Ist vermutlich individuell sehr verschieden. Also da sind wir wieder bei den positiven Seiten der Hochsensibilität. Also dieses breite Sensorium, das schnell anspricht, das ist natürlich je nachdem enorm wertvoll. Ich bin, ich will es nicht banalisieren, aber ist noch spannend. Die haben ja immer wieder solche Dinge eingebaut. Ich bin einer, der viele Jahre alle möglichen Star Trek-Sendungen gesehen hat und diese Serien rauf und runter geschaut hat. Sie haben einmal in einer Serie eine Empathin eingebaut und die war schon ein bisschen anders als die sonstige Crew, aber der große Nutzen, und das fand ich so vom Denkkonzept noch spannend, sie spürte vorher, wo Gefahren sind und wo man mehr den Fokus reinlegen muss.
Ja.
Und wenn man das, ich will jetzt nicht Star Trek auf das Berufsleben übertragen, das ist gleich ein bisschen zu banal, aber die Grundüberlegung, dass wir eben alle unsere Fähigkeiten haben, die man optimal nutzen sollte und einbringen sollte in ein großes Ganzes, das ist eigentlich eine sehr plausible und auch sehr schöne Vorstellung.
Du hattest im Vorgespräch ja auch ein schönes Missverständnis mit deiner einen Mitarbeiterin angesprochen, weil ihr so unterschiedliche Persönlichkeitstypen seid, dass es da anfangs in der Kommunikation auch richtige Probleme oder Herausforderungen gab.
Ja, ich habe bei mir, und hat lange gebraucht, bis ich das überhaupt erkannt habe. Ich habe eigentlich bei mir erkannt, dass Menschen, ich würde mich jetzt nicht als wahnsinnig extrovertiert bezeichnen, eben bei allen Tests, die ich gemacht habe, bin ich da irgendwo im Mittelfeld, aber ich merke, dass Leute, die sehr introvertiert sind, und musste das wie lernen, dass das in mir innerlich das Gefühl auslöst, sie nehmen mit mir keine Kommunikation auf. Und sie wollen mit mir nicht in einen Prozess gehen. Und da geht natürlich dann ein Film ab. Und mein Film war dann, wenn ich mich an diese Situation zurückerinnere, einfach noch mehr auf die Person zugehen. Also so richtig präsent sein, lustig sein, was man dann so macht. Und vermutlich habe ich im Gegenüber eher ausgelöst, um Gottes Willen, wenn das schon so ist, wie wird das erst, wenn ich mich einlasse? Also mache ich besser nochmal einen Meter dazwischen. Und ich habe es vermutlich wahrgenommen als eine Wand, an die ich anlaufe und wo ich mit meinen Themen, und zwar auf beiden Seiten sehr viel Engagement rund um Themen eben drin. Das hat es befeuert eigentlich, aber Ich musste wirklich in einem längeren Prozess selber begreifen, Thomas, geh jetzt mal 3 Schritte zurück und halt das aus. Und wenn es Monate geht, halt es Monate aus. Und wir haben dann eine sehr gute Arbeitsbeziehung gefunden, aber ich brauchte nachträglich, also wenn wir es von der Zeitmaschine hätten, dann würde ich zurückgehen und dem guten Thomas sagen, hey, geh jetzt einfach mal 3 Schritte zurück und schweig. Es kommt
Hat
schon
sich das dann irgendwie aufgelöst, warum dieses Missverständnis passiert war? Also was war bei euch so unterschiedlich? Nur introvertiert sein oder deine Vergangenheit oder was war die Ursache?
Ja, ich habe einmal einen Anfängerkurs für Psychotherapie gemacht. Das war dann auch mein letzter Kurs. Damals als ich diese Story erzählt hat, hat der Psychotherapeut gesagt, was dann halt so kommt. Das sei einfach etwas, was ich mit meiner Mutter nicht aufgelöst hätte. Ah, mag ja sein, aber ich glaube wirklich, wir mussten, und da wären wir wieder bei unserem Thema, wir mussten beide so ein bisschen erkennen, wie tickt der andere und wie ist welcher Freiraum beziehungsweise welchen Kompromiss braucht es auch in diesem Freiraum, damit das gut kommt. Das ist dann sehr gut gekommen. Wohlverstanden, wir waren alle fachlich relativ in diesen Themen drin, aber so auf der persönlichen Ebene kann es dann eben trotzdem noch recht steinig werden, bis man
so
eine Kurve findet. Ja. Das hätte das Potenzial gehabt zu größten Problemen. Aber eigentlich nur das Missverständnis, wir brauchen einen anderen Kommunikationsraum und müssen den gemeinsam finden.
Wenn du darauf aufbauend jetzt abschließend irgendwie so ein Resümee treffen könntest, müsstest, was wäre das? Also was wäre so in Bezug auf Hochsensibilität oder Andersartigkeit in der Gesellschaft oder auch im Ärztebereich so allgemein? Was wäre das, was du uns mitgeben könntest?
Ich glaube, generell offen sein für das Anderssein des anderen Menschen. Das ist wirklich das große Dach hier. Und sich darauf einlassen, dass der andere ein anderer ist und dass sich da ein eigenes Universum auftut, wenn diese beiden Universen, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, eben in einen Austausch kommen. Und ich würde mir da wünschen, dass diese Gesellschaft, so schwierig im Moment die Zeiten sind und so einfach die falschen Wahrheiten im Moment gerade auch politisch laufen, dass sie diese Offenheit des Austausches, des gegenseitigen Wegesfinden beibehält. Also für mich ist dort Hochsensibilität etwas enorm Nützliches, weil es sind Menschen, die die Welt sehr differenziert mit einem sehr feinen Sensorium wahrnehmen und wir können gemeinsam auch die Menschen, die diese eigentlich Gabe nicht haben in diesem Maß, können wir gemeinsam, glaube ich, voneinander enorm profitieren, wenn wir uns aufeinander einlassen.
Ich sehe das immer gerne als so verschiedenartige Puzzleteile.
Ja.
So, jeder hat ja von allem irgendwie ein bisschen was, nur in unterschiedlichen Ausprägungen.
Ja.
Und deswegen sehen die Puzzleteile auch anders aus, haben andere Farben, haben andere Formen und dann einfach erstmal das Bewusstsein darüber zu haben, dass das so ist und dann, wie du so schön sagst, diese Offenheit und Bereitschaft zu haben, das auch sehen und wahrnehmen und hören zu wollen und dann zu schauen, okay, wie passen wir am besten zusammen? Wie muss die Arbeitsumgebung aussehen? Wie kann ich das Patienten-Arzt-Verhältnis so gut herstellen, dass da auch eine Vertrauensbasis ist? Und wie können wir im privaten Umfeld auch besser miteinander umgehen? Also ich habe immer diese Puzzleteile, die dann insgesamt ein schönes Bild ergeben können, wenn wir dann die Bereitschaft haben, auch damit zu arbeiten. Ne? Ja, schöner Ansatz. danke dir auf jeden Fall super für das Gespräch. Also es ist, sind viele neue Ansatzpunkte wieder da, wo ich sage, das können wir gerne mal zum späteren Zeitpunkt noch weiterführen oder sogar mal ein Thema intensivieren. Und da freue ich mich auch immer, wenn von außen dann so Kommentare kommen oder Fragen oder wo es heißt, dass dazu würde ich mehr wissen. Und bist du grundsätzlich auch bereit dazu, dass Menschen nicht kontaktieren dürfen zu gewissen Fragen?
Ja, problemlos. Okay. Problemlos, sehr gerne.
Dann schreibe ich deine Kontaktdaten auf jeden Fall noch mit in die Inhaltsangabe rein.
Prima, vielen Dank.
Und am Ende stelle ich immer gerne noch die Frage an meine Gäste, gibt es irgendetwas, was die Menschen mit dir überhaupt nicht verbinden? Also wo sie sagen würden, so, das hätte ich vom Thomas jetzt nicht gedacht. Gibt es da was bei dir?
Ja, ich gehe mal schnell im Hintergrund was holen.
Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt.
Genau. Und zwar verbinden vielleicht vom Thema schon. Ich habe einige Jahre Theater und Improvisationstheater gemacht. Und in dieser Zeit, wo ich mich mehr mit Konflikten im beruflichen Umfeld beschäftigt habe, sind da auch zwei Figuren geblieben, die jetzt da bei mir im Hintergrund sind, aber die ich jetzt mal vorstellen kann. Das ist die Giraffe
und das ist der Wolf.
Und wer das googeln will, das ist eine Geschichte, die geht auf den Psychologen Rosenberg zurück. Das ist die gewaltfreie Kommunikation. Also die Giraffe, das ist dieses Ding da. Das ist diese Puppe, die steht für das große Herz und für die Bedürfnisse. Und der Wolf ist halt der Wolf. Also der Wolf, der ist eher so auf der aggressiveren, positionsbezogenen Ebene. Wer sich mal spielerisch eindenken will in diese, das spiele ich jetzt nicht vor.
Ach, schade, dann können wir mal ein extra Video machen dafür.
Genau. Es gibt einen wunderbaren Video, leider nur auf Englisch, von Rosenberg, Do You Really Love Me?
Ja,
kann man
das
auf YouTube ansehen, wo die beiden eben die Frage stellen, ja, der Wolf natürlich kommt mit dem, liebst du mich eigentlich? Und dann hängen sie sich im Gespräch ein bisschen auf. Und da ein bisschen spielerisch, ein bisschen mit Augenzwinkern. Und die Leute sind dann immer ein bisschen erstaunt, dass ich auch noch eine Puppenseite in mir habe.
Ach, witzig. Ich war auch, ich war damals, als wir uns kennengelernt haben, auch total überrascht, als du dann sagtest, du bist als Clown auch aktiv gewesen. Das war
ja,
was das.
Genau.
Ja,
genau. In Altersheimen auch so ein bisschen Volkstheater habe ich mal gemacht und Improvisationstheater. Da habe ich ein bisschen einen Nachteil. Leider kann ich nicht singen. Und das ist bei Impro eigentlich fast ein Must.
Aha. Ich habe dich damals auch so als ganz seriösen, ja, als ganz seriösen Menschen kennengelernt. Wir haben auch ganz intensive Gespräche geführt, so auf professioneller, beruflicher Basis. Und dann war irgendwas, was als Thema kam und plötzlich hast du so dieses Lachen im Gesicht gehabt und hast eine Geschichte erzählt und da dachte ich so, wow, das ist ja ein komplett anderer Mensch. Also auch diese unterschiedlichen Seiten, das war das, was mich so überrascht hatte.
Ich habe immer, ich musste sehr viel oder durfte sehr viel kommunizieren, öffentlich rund in der Pandemie. Es gab nur, ich habe das eigentlich immer gerne gemacht, es war sehr eine sinnvolle Tätigkeit. Das Einzige, was mich immer ein bisschen belastet hat, ist, man konnte dabei nicht lachen. Also es war kein Thema zum Lachen, die Leute hätten es nicht auflösen können. Ich finde, Humor wäre vermutlich auch mal eine Sendung. Humor ist wirklich das, was, ich sage es jetzt sehr bildlich, die Seele weiterträgt in allen schwierigen Themen. Und Humor ist, denke ich, wirklich die beste Medizin, die es gibt.
Ja, das kann ich bestätigen. In den schlimmsten Stunden, wenn irgendjemand es schafft, einen zum Lachen zu bringen, ist die Welt schon nur noch halb so schlimm.
Ja, ja. Ja. Es sind wirklich so geistige Flügel, die der Humor eingibt. Und von dort her, ja, die Puppen passen.
Ja, Danke für diesen privaten Einblick. Das ist ein schöner Abschluss, finde ich. Und auch dieses, dass Humor einfach die Seele heilen kann.
Ja.
So. Und ich glaube, wir hochsensiblen Menschen brauchen das viel öfter, als wir uns eigentlich eingestehen. Und wenn wir es irgendwie schaffen, jeden Tag so einen kleinen, ich sage immer, finde jeden Tag einen Grund zum Lächeln.
Ja.
Also muss ja nicht gleich Lachen sein, aber irgendwas, wo du sagst, okay, da hatte ich mal ein Lächeln im Gesicht oder wenn ich daran denke, dann bringt mich das zum Lachen. Also das ist echt in der heutigen Zeit und wenn es auch noch so dunkel ist wie heute, so wichtig. Und du hast mich zum Lachen gebracht heute, dafür danke ich dir.
Dankeschön.
Nicht nur das, ich habe auch ganz viel Informationen mitgenommen. Ich hoffe, die Menschen, die meinen Podcast hören, auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir ein weiteres Gespräch führen könnten zu einer späteren Zeit, zu einem anderen
Thema.
Sehr
gerne. Hat mir viel Spaß
gemacht. Ich bin sicher, du kannst da auch einen großen Mehrwert noch bieten, auf jeden Fall. Dann Thomas, ganz liebe Grüße nach Basel. Ich hoffe, die Sonne scheint ganz
gerne
bald
zurück.
Wieder.
Die kommt
und lass
schon
es dir
wieder.
Gut
am Wochenende ist Sonne angesagt, also von dort her. Gerade zur
Darauf können wir uns verlassen, dass immer wieder
genau.
Die Sonne am Himmel steht und scheint. Das ist gut. Okay, dann ganz lieben Dank, Thomas.
Bis Herzlichen
bald.
Dank auch dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das Gespräch mit Thomas hat mir wirklich wahnsinnig viel Freude gemacht. Und während unseres Gesprächs haben sich wieder ganz neue Fragen in meinem Kopf, sind ganz neue Fragen in meinem Kopf entstanden, wo ich mir denke, dazu muss ich Thomas unbedingt noch ein zweites Mal einladen. Gerade das Thema Sucht und Hochsensibilität ist etwas, was mich sehr beschäftigt, was ich gerne noch mal intensivieren würde. Und wenn ihr Fragen habt an Thomas, dann sendet ihm gerne eine Nachricht, tretet mit ihm in Kontakt, lasst mich vielleicht auch wissen, ob ich mit Thomas nochmal eine neue Folge machen soll zu einem besonderen Schwerpunkt. Und ich finde es immer wieder toll, mit den unterschiedlichen Menschen zu sprechen, denn es tun sich immer wieder neue Sichtweisen auf, es gibt immer wieder neue Informationen und ich bin auch ganz gespannt, was die Forschung in den nächsten Jahren alles noch so ans Licht bringen wird. Empfiehl den Podcast gerne weiter, besonders diese Folge, wenn du denkst, dass irgendjemand davon profitieren kann. Lass mir gerne dein Like da, deinen Kommentar, dein Abo und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut! Das war der Hochsensibilitäts-Podcast von und mit mir, Christine Kluck. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn ja, empfehle mich gern weiter und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.